ARD.
Jetzt gehen wir mal ins Jahr 1999. Da haben Sie sich geoutet.
Das war natürlich so eine Sache, die unfreiwillig passierte, als es dann in der Bildzeitung stand, Patrick Lindner Doppelpunkt, ich bin schwul. Ganz viele haben sich natürlich dann abgewendet. Dann erlebt man so eine Zeit, die man eben so nicht erleben möchte. Was wirklich zu sehen war, ist, dass also die Tonträger sich dann sehr stark reduzierten.
Mich macht das richtig wütend. Ich meine, auch wenn es schon so lange her ist, aber trotzdem, dass es wirklich eine Rolle spielt, wen man liebt.
Es war natürlich noch eine andere Zeit damals.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Die blaue Couch, unser Radiotalk heute mit einem Gast, auf dem ich mich schon wirklich lange freue. Er feiert heuer sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Der Schlagerstar Patrick Lindner ist bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Dominik. Dankeschön.
Also ich bin ja auf Sie gekommen, Herr Lindner, weil ich ein Video bekommen habe per WhatsApp von meinem Freund aus einem Pflegeheim. Der hat da gerade seine Mutter besucht. Und da sind Sie drauf zu sehen im rosa Jackett, umgeben von sehr betagten, meistens Frauen und deren Angehörigen in Tracht. Und singen griechischer Wein. Und ich muss sagen, da haben Sie sofort mein Herz erobert. Und ich habe mir gedacht, den will ich unbedingt einladen. Wie sind Sie denn da hingekommen?
Ja, die Geschichte ist die, dass meine Mutter da eben auch quasi ihren letzten Lebensabschnitt dort hatte. Und wir dann natürlich dort die Pflegeleitung eben auch kennenlernten und diese Einrichtungsleitung. Und wir haben uns sofort super verstanden. Es war damals eine sehr, sehr neue Einrichtung, die uns auch unglaublich toll gefallen hat, weil es einfach, ja, weil es alles neu war, weil es hell war, weil es einfach so sich unterschieden hat zu anderen Einrichtungen.
Das war so 2014 oder so, ne? In der
das
Richtung.
Das war 2014, 15 sowas, ja. Meine Mutter war dann nicht sehr lange da, ist dann kurz vor ihrem 90. Lebensjahr verstorben und die Beziehung dorthin ist aber geblieben. Also ich hatte damals gefragt, kann ich irgendwie was tun für euch oder für die Bewohner hier?
Ja, ja.
Und dann haben sie so überlegt und haben gesagt, Mensch, eigentlich wäre es ja schön, wenn wir so ein Oktoberfest machen könnten. Und cool. Vielleicht könnten sie ja da, Herr Lindner, dann irgendwie einen Auftritt dazu machen. Sage ich, ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe das dann alles organisiert mit meinem Techniker und dann haben wir da wirklich ein ganz tolles Fest auf die Beine gestellt. Und meine Mutter erlebte das dann noch, glaube ich, zweimal. Und ja, nachdem sie dann eben nicht mehr da war, haben wir gesagt, nee, wir behalten das jetzt bei. Das ist jetzt so eine Tradition geworden. Und mittlerweile, also jetzt quasi von 2015 ab
bis heute
haben wir das also so beibehalten und es ist jedes Mal ein Riesenhallo. Die Bewohner freuen sich schon immer im Vorfeld wahnsinnig drauf.
Na klar.
Dann kommen natürlich alle Angehörigen und das ist immer ein großes Fest und da freue ich mich auch.
Ich finde das so cool, dass Sie das noch machen. Wirklich, ich war da ganz ergriffen.
Ja, schön. Nein, ist ja so, dass ich mir immer denke, es ist ja auch wirklich so toll, was zurückzugeben und es ist ja für uns, mein Gott, so ein Nachmittag, den wir dann den Leuten quasi schenken und da ist ja eigentlich jetzt nichts. Das ist ja keine große Gabe in dem Sinne.
Nee, aber wissen Sie was ich so cool finde? Ich habe neulich eine Rede gesehen, eine Laudatio auf Ryan Gosling, auf diesen Schauspieler. Und die hat Steve Carell gehalten, ein anderer Hollywood-Star. Und der hat gesagt, wir haben zusammen Dreharbeiten gemacht und dann hatten wir ein freies Wochenende und dann haben wir uns erzählt, was wir so machen, was wir vorhaben. Und Ryan Gosling hat gesagt, er tritt mit seiner Band in einem Pflegeheim auf. Das macht der. Der kannte da nicht mal jemanden, ne? Der macht das und es war in keinem Medium dieser Welt zu finden und das finde ich einfach das Tolle. Andere werden damit fett in der Bildzeitung, ne? Aber sie machen das einfach seit vielen, vielen Jahren, behalten es für sich, aber jetzt wissen es halt alle, Herr Lindner.
Naja, ne. Also vielleicht will man ja auch in der Beziehung so ein bisschen Vorbild sein für viele andere, die sagen, Mensch, ich habe ja auch mal irgendwie Zeit.
Ja.
Ich kann da auch vielleicht irgendwie so eine kleine Unterstützung geben. Gerade die Menschen, die dann oftmals überhaupt gar keinen Besuch bekommen, sind so dankbar für ein kurzes Gespräch, das man mit denen führt, dass man irgendwie auch mal die Zeitung vielleicht vorliest oder irgendwas. Ja. Also es gibt ja Gott sei Dank so viele wunderbare Menschen, die ehrenamtliche Tätigkeiten begleiten. Und da bin ich immer sehr ergriffen und das macht mich immer unglaublich glücklich, dass es eben viele dieser Menschen gibt, wo ich mir denke, was wäre unser Deutschland oft ohne diese ehrenamtlichen Mithelfer. Und dafür bin ich wirklich dankbar und gebe eben meinen Teil genauso dazu.
Ja. 35 Jahre auf der Bühne, Mensch, Herr Lindner. Im Januar haben Sie auch noch ein neues Album rausgebracht, das heißt All deine Farben. Und wir hören jetzt mal ganz kurz rein in den Titelsong.
Ich liebe all deine Farben und jeden Tag ein bisschen mehr. Solange wir Liebe in uns tragen, fällt uns zu leben niemals schwer. Ich liebe all deine Farben, in deinem Herz ist so viel Licht. In deinen Armen steht die Zeit still.
Da knipst sich ja sofort die innere Sonne an, oder? Bei diesem Song. Also ich empfinde das so. Und das ist doch auch eine Art Superpower von Ihnen, oder? Diese gute Laune.
Ja, irgendwie sagt man mir das nach.
Schon,
das
ne?
wäre mir so quasi angeboren. Nee, es macht einfach unglaublich Spaß, erstens mal Musik zu machen, dann eben die Menschen mit Musik zu unterhalten und das nach so vielen Jahren und Jahrzehnten immer noch mit großer Freude. Und das ist einfach toll. Also dafür muss ich sagen, bin ich da auch dem lieben Gott sehr dankbar, dass ich das immer noch so machen darf und immer noch so viel unterwegs sein darf. Ja, und natürlich so zu so einem Jubiläum, jetzt das neue Album. Es gibt immer neue Songs. Meine Musikrichtung hat sich natürlich in all den Jahren und Jahrzehnten schon so ein bisschen verändert. Ich bin ja damals sehr konservativ
mit Volksmusik,
in
ne?
der volkstümlichen Musik, im volkstümlichen Schlager groß geworden, was also gerade Anfang der 90er unheimlich populär war und mein größtes Sprungbrett eigentlich auch. Ich hatte damals zusammengearbeitet mit Irma Holder und Schau Frankfurter, zwei wahnsinnig erfolgreiche Autoren und eben Komponisten, Produzenten, die mich da hineinkatapultiert haben.
Und dann ging's ab.
Und dann ging's ab von 0 auf 100. Also das war für mich schon wirklich damals unbegreiflich eigentlich und sagenhaft. Aber ich hatte das natürlich damals aufgesaugt wie ein Schwamm. Und ja, und so bin ich damals eingestiegen. Hatte dann nach kurzer Zeit eben auch meine eigenen Fernsehshows.
Sie galoppieren so schnell, Herr Lindner. Da sind wir doch noch gar nicht.
Ja. Okay. Nee.
Also ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf dieses gute Bauchgefühl, ne? Wenn man die Musik hört, dass Sie ja auch als Mensch ausstrahlen, wenn Sie mir jetzt so gegenüber sitzen. Haben Sie denn da auch irgendwelche, keine Ahnung, Rituale, dass Sie morgens aufstehen und erstmal eine Dankbarkeitsübung machen oder sonst irgendwas? Oder sind Sie einfach so? Sie wachen morgens auf und sind eigentlich positiver Grundstimmung.
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Momente oder Tage, wo man vielleicht nicht so ganz gut drauf ist. Aber da gibt's dann doch, hat man vielleicht selber ein bisschen die Möglichkeiten, sich da aus diesem Loch da rauszuziehen und zu sagen, hey, was nützt's, wenn ich jetzt hier den ganzen Tag Trübsal blase, sondern ich will einfach irgendwie jetzt eine gute Ausstrahlung haben. Die gehört einfach auch da dazu. Also ich glaube schon, dass ich auch von Grund auf ein sehr positiver Mensch bin. Dass ich also auch die Begabung habe, andere Menschen irgendwie auch mitzuziehen. Und das macht mich auch sehr froh, muss ich sagen. Ja.
Man hat sie gerne zum Freund, glaube ich, ne?
Ja, also ich hoffe zumindest.
Ja. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für Sie gemacht, Herr Lindner. Und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen.
Okay, Lebenslauf. Ich heiße Patrick Lindner und meine größte Freude ist es, mein Publikum zu unterhalten. Musik war immer eine große Leidenschaft. Für die Bühne war ich aber erstmal zu schüchtern. Geprägt hat mich meine Mutter. Sie war ein starker, ein fröhlicher Mensch und sie hat unerschütterlich zu mir gehalten. Das stimmt ja. Freunden habe ich den ersten Bühnenkontakt zu verdanken. Weil ich dran geblieben bin, hat es schlussendlich auch mit der Musik geklappt. Ich habe höchste Höhen, aber auch tiefste Tiefen erlebt. Am Ende hat mich selbst der schlimmste Einschnitt nur stärker gemacht. Heute lebe ich glücklich mit Mann und Hund in meiner Heimatstadt. Mein Wunsch für die Zukunft, noch lange auf der Bühne stehen und in glückliche Gesichter meines Publikums zu schauen.
Und? Haben wir Sie ein bisschen getroffen?
Ja, ja, doch, sehr.
1960 hat der kleine, Achtung, Friedrich Günther Raab das Licht der Welt erblickt. Das war Ihr Geburtsname. Ne? Mhm. Wie sind Sie denn auf Patrick Lindner gekommen? Haben Sie das selber sich überlegt?
Ja, das ist ganz komisch, weil zum damaligen Zeitpunkt, als ich dann also quasi in dieses Musikgeschäft eingetreten bin, hat man natürlich gesagt, naja, da braucht man natürlich einen Künstlernamen. Jeder hatte einen Künstlernamen. Also ob es jetzt Udo Jürgens war oder Roy Black oder egal wer. Also hat man dann überlegt, wie könnte denn der Künstlername lauten? Und dann hat man gesagt, naja, der müsste vielleicht also ein bisschen international sein. Ah, man muss ja in Patrick verschiedene Richtungen denken und. Und dann sagte eine frühere Freundin und Mitarbeiterin der Firma Ariola, sagte, du, ich habe da noch so einen Namen in der Schublade, Patrick, wie würde dir das gefallen? Sage ich, ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, dann brauchen wir bloß noch einen Nachnamen. Mensch. Also haben dann hin und her überlegt und es ist ja wirklich gar nicht so einfach, sich so eine neue Identität zuzulegen und einen neuen Namen zu finden. Und ja, dann haben wir irgendwo im Biergarten gesessen unter irgendwelchen Linden und dann haben wir Lindner. Ja, Lindner wäre doch schön, ja. So kamen wir dann da drauf. Und so ist Patrick Lindner entstanden.
Und wie werden Sie in Ihrem, sage ich mal, Privatleben genannt, also von Ihrem Mann zum Beispiel?
Der sagt nur Patrick zu mir.
Echt?
Das war ja komisch bei meiner Mutter. Also kaum hatte ich diesen Namen damals angenommen, war ich auch für sie der Patrick.
Und der Friedrich war passé.
Ja, total passé.
Also sie heißen einfach so jetzt.
Es gab natürlich dann viele Freunde so aus meinem früheren Leben, die mich immer noch irgendwie Fritze nannten. Ne? Der Fritz, ja. Aber die meisten sind dann eben auch zu Patrick übergegangen. Mhm. Ja.
Also so heißen sie einfach jetzt.
Ja.
Zu ihrer Mutter hatten sie ja schon immer ein sehr enges Verhältnis. Die hat sie sehr stark geprägt, haben wir gerade schon im Lebenslauf gehört. Weil ihre Mutter ja auch schon sehr jung, sehr mutig war. Ne? Die hat ganz schön was riskiert, als sie aus Niederbayern in die große Stadt gekommen ist. Die hat ein Wirtshaus aufgemacht. Mhm. Tatsächlich alleine?
Ja, ganz alleine.
Boah.
Ja, ganz alleine. Also das fand ich wirklich auch sehr, sehr mutig dann eben, als ich dann als junger Mensch so drüber nachdachte. Meine Mutter kam eben aus Niederbayern, wie gesagt, hatte 10 Geschwister, kam so von so einem großen Bauernhof und kam dann in die Großstadt. Und da habe ich mir dann so später überlegt, Mensch, so als junge Frau, so als junges Mädchen mit knapp 20 schon in der Großstadt so zu bestehen, ein eigenes Geschäft zu führen und so. Aber das war meine Mutter. Meine Mutter war immer eine wirklich unglaublich starke Frau, eine Arbeiterin auch. Ich kann mich wirklich daran erinnern, dass wir dann später, ja, so in den 60er, 70er Jahren, die ja nicht so ganz rosig waren für viele, wo meine Mutter immer diejenige war, die immer wieder alles rausgerissen hat. Ja. Wenn mein Vater wieder so ein bisschen irgendwie Fantasien entwickelt hat, was jetzt so das Finanzielle betrifft, war meine Mutter aber immer die Bodenständige und hat immer alles wirklich zusammengehalten und aber auch wieder irgendwo rausgerissen, wenn es mal irgendwie Not braucht.
Und Ihr Vater, hat bei einer Versicherung gearbeitet, der hat nichts zu tun gehabt mit dem Wirtshaus, oder? Das hat sie wirklich allein gemacht.
Ja, am Anfang war er auch noch mit dabei. Und irgendwann sagte er dann, aber ich mag jetzt keine Gastronomie mehr machen. Also und somit hörte dann meine Mutter eben auch auf. Mhm. Meine Eltern haben sich dann anderweitig selbstständig gemacht, hatten dann so ein kleines Transportunternehmen. Und da ist meine Mutter dann auch mit eingestiegen. Also wenn ich das heute so mir betrachte, ist sie wirklich so ein Tausendsasser gewesen.
Ja,
also,
vor allem, man muss ja sagen, damals war es ja total unüblich, dass Frauen so viel gearbeitet haben. Ne? Also da war dieses Hausfrau-Modell schon sehr verbreitet, ne?
Ja. Also meine Mutter war keine Hausfrau, überhaupt nicht. Mhm. Die war immer irgendwie im Berufsleben und damit war ich natürlich auch so ein Schlüsselkind. Ja, also wenn ich nach Hause kam, da war keiner da. Das war nicht immer sehr schön, muss ich sagen. Aber man wurde da natürlich auch zur Selbstständigkeit dann erzogen.
Weil Hort und sowas gab es ja noch nicht, ne?
Ja, also es gab dann später einen Hort, da war ich dann auch. ungern, ehrlich gesagt. Ja.
Daheim hat man halt seine Ruhe, kann machen, was man will.
Ja, aber da kann ich mich gut dran erinnern. Also noch zur früheren Zeit, da gab es keine Kinderkrippen oder sowas, gab es da alles nicht. Mhm. Ja. Da hat meine Mutter dann schauen müssen, dass sie irgendwo privat mich unterbrachte. Mhm. Und das war also nicht so ganz einfach.
Echt schwer für Frauen, die da arbeiten wollen.
Ja, das war eine andere Zeit.
Echt Respekt. Mhm. Mit 6 Jahren haben Sie dann schon angefangen, sich ans Klavier zu setzen, Klavier zu lernen. Mhm. War das denn schon Ihr eigener Wunsch oder hat man Sie da so ein bisschen hingeschoben?
Nein, das war mein eigener Wunsch. Also meine Eltern haben mich damals irgendwann gefragt, ob ich denn ein Instrument erlernen möchte. Und die hatten wahrscheinlich, denke ich mal, eher so an Blockflöte gedacht oder so. Und ich habe mir natürlich dann ein Klavier ausgesucht und dann standen die erst mal da und haben gesagt, ja, so ein Klavier, das ist aber schon teuer und mein Vater hatte dann aber ein altes Klavier irgendwo aufgetrieben und das bekam ich dann in mein Zimmer gestellt und jetzt wollte ich natürlich gerne aber doch ein neueres Klavier haben und habe dann immer meinem Vater vorgegaukelt, dass das total verstimmt ist, ne? Und das stimmte eigentlich gar nicht. Und das habe ich dann so lang durchgezogen, bis ich dann ein neueres Klavier bekommen habe.
Sehr schlau. Ich glaube, das mit der Blockflöte war reiner Selbstschutz, oder? Für die Eltern war es eigentlich gut, weil ich meine, Blockflöte lernen ist Horror.
Ja, ja. Also das war natürlich dann später schon sehr schön, wenn ich dann so einige Stücke drauf hatte, dass man dann eben auch an Heiligabend natürlich sich hinsetzen musste als Kind dann und spielen musste.
Und wenn
musste.
Die Verwandtschaft kommt, gell?
Ja, ja, ja. Komm, setz dich doch mal hin und spiel uns so ein bisschen was vor.
Hatten Sie denn eigentlich als Teenie, als junger Mann auch mal so eine, keine Ahnung, AC/DC-Phase oder sowas? Haben ja die meisten Männer in ihrer Generation so alle abgegangen auf diese Rockmusik und so. Hatten Sie das auch mal oder war das nie?
Ich war eigentlich eher durch meine Eltern auch so ein bisschen eben an den Schlager herangeführt. Also ich kann mich erinnern, dass wir in meiner Kindheit immer Bayern 1 hörten. Das war also der Sender. Mhm. Und früher war es halt eben auch so, dass man ja quasi, da wurde ein Knopf gedrückt und das lief dann halt. Ne?
Lief durch.
Da war nur der Aus- und Einschalter und ansonsten war das Programm eingestellt und somit bin ich dann eben auch mit dieser Musik groß geworden. Mhm. Natürlich auch, damals war ja Bayern 1 ein sehr, ja, da hat man halt vom deutschen Schlager,
Schlager
bis international,
Volksmusik,
alles hat man gehört, auch die Volksmusik, alles wurde da gespielt und deswegen bin ich da so ein bisschen in diese Schiene hineingewachsen.
Auch als 16-Jähriger waren Sie da?
Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich dann eher Mireille Mathieu gehört als irgendwie jetzt AC/DC oder so, ja. Später habe ich dann zusammen in quasi einem Veranstaltungscenter mit AC/DC zusammen gespielt. Wir auf der einen Seite, die anderen. Ja, ja. Das war wirklich also eine unglaubliche Herausforderung. Ja, aber ich war, wie gesagt, eher dem Schlager.
Immer schon im Schlager. So. Hm? Wann ging es denn dann los mit dem Singen? Wann haben Sie entdeckt, ich habe eine Stimme, die möchte ich auch am liebsten gebrauchen?
Ja, Musik war natürlich immer schon eine große Leidenschaft für mich und der Gesang wurde mir damals immer auch irgendwie so nachgesagt, Mensch, du hast aber wirklich eine tolle Stimme und du müsstest doch was draus machen. Und naja, das hat man immer so im Umfeld gesagt und ich dachte mir, naja, weiß ich nicht. Also ich hatte mich überhaupt nicht getraut, irgendwie jetzt mal so öffentlich was vorzuführen oder so. Naja, und das ging dann los, dass eben Freunde von mir mich zum Vorsprechen an ein Theater verwiesen haben, wo ich dann sagte, Was stellt ihr euch vor? Da gehe ich überhaupt nicht hin. Das mache ich im Leben nicht.
Die waren einfach sehr schüchtern, ne?
Und und tatsächlich haben die das dann so hingekriegt, dass ich da eben vorgesprochen habe. Und dann hieß es da quasi von dieser Leitung, ja, wo haben Sie schon überall gespielt? Sag ich, noch gar nirgendwo. Ja, aber also Sie machen das gut. Wir hätten Sie gerne in unserem Ensemble. Und so kam das dann. Und dort beim Theater habe ich dann quasi diese Bühnenangst verloren.
Das ist ja toll.
Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mich dann natürlich immer so ein bisschen mehr getraut habe. Ja.
Da haben Sie aber eigentlich auch noch als Koch gearbeitet, ne? Weil Sie haben ja nach der Schule eine Ausbildung zum Koch gemacht.
Ja.
Und das lief dann parallel eine Zeit lang?
Das lief parallel.
Ah, okay.
Also im Theater war ich dann quasi immer in meiner Freizeit. Und das kam eigentlich auch dadurch, dass ich dann später aus der Hotellerie raus war. Ich war dann im Vorstandscasino bei der Münchner Rückversicherung, hatte natürlich dann irrsinnig viel Freizeit. ja, was ich ja vorher nicht hatte.
Weil geregelte Arbeitszeiten.
Geregelte Arbeitszeiten, Feiertag frei, Wochenende frei.
Ein Traum, kennt
man
als
Koch. Wir haben ja nur quasi mittags gekocht für die Mittagszeit und hatten dann, ich hatte dann ja schon am frühen Nachmittag war ich schon fertig. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, was mache ich denn jetzt mit meiner Freizeit? Und da fing ich dann eben da beim Theater an, ja.
Jetzt muss ich nochmal kurz auf Ihre Zeit als Koch zurückkommen, weil Sie haben ja auch im Bayerischen Hof gekocht, ne? Und da stiegen ja ganz viele Prominente auch ab. Mhm. Haben Sie mal einen Prominenten bekocht, von dem Sie wissen, dass er Ihr Essen gegessen hat?
Ja, ja, natürlich. Also nicht nur einen, weil wir hatten ja immer ein sehr illustres Publikum und so habe ich damals noch für Grace Kelly gekocht, für Grazia Patrizia von Monaco. Dann natürlich immer für irgendwelche Stars, für die ich auch sehr schwärmte, zum Beispiel eben für Mireille Mathieu auch, die immer bei uns wohnte im Bayerischen Hof und immer die gleiche Suite bewohnte. Und ja, das war natürlich schon immer wahnsinnig aufregend, wenn man die Leute dann auch mal irgendwie so in Natura und persönlich.
Das heißt, die haben Sie auch getroffen dann mal?
Ja, also natürlich nur mit Abstand, ja, weil man ja aus der Küche jetzt kaum rauskam. Ich habe dann immer versucht, den Etagenkellner zu bestechen und zu sagen, du, ist sie denn gerade außer Haus? Und dann sagt er, ja, komm schnell mit, ja, komm schnell mit hoch. Und das war natürlich dann aufregend, die Suite zu betreten und die Autogrammkarten da liegen zu sehen auf dem Schreibtisch. Und naja, und da gab es so einige kleine Geschichten, Anekdoten und wo ich eines Tages mal dann in die Küche kam und unsere kleine Bankettküche im Palais Montchelin ging dann raus in so einen Innenhof und ich guckte so nach oben, es war ein wunderschöner Sommertag und ich dachte mir, ah, schau mal bei ihr, oben stehen die ganzen Fenster auf. Ich mach ihr mal so ein kleines Geschenk musikalisch. Und sang also hinaus in diesen Innenhof, Akropolis, adieu. Und dann passierte Folgendes, alle Fenster flogen zu.
Oh nein, wie gemein.
Und ja, ich habe die Geschichte schon öfter erzählt, ohne natürlich damals zu wissen, dass ich sie dann später als Stargast in meinen eigenen Fernsehshows begrüßen kann. Ja.
Haben Sie ihr die Geschichte auch mal erzählt?
Ich habe es ihr nie erzählt, weil ich mir dachte, naja, sie kann sich eh wahrscheinlich nicht mehr
erinnern.
Sie war
in so vielen Hotels in ihrem Leben. Ne? Aber das ist schon toll, wenn man dann die Stars, die man selber so bewundert hat, dann irgendwie auf Augenhöhe wieder trifft.
Ja,
ne?
Also das war natürlich jetzt wirklich so eine andere Begegnung dann wieder. Und dann habe ich mir so für mich gedacht, Mensch, sei immer nett und freundlich zu allen Menschen. Du weißt nie, wann du ihnen oder wie du ihnen ein zweites Mal
ein wahres Wort, Herr Lindner, wirklich. Wie haben Sie es denn dann aber, also Theater, da haben Sie so ein bisschen die Scheu vor der Bühne verloren, sich zu zeigen, zu präsentieren, zu agieren vor Menschen. Und wie haben Sie denn dann Ihre Fühler ins Musikbusiness gekriegt?
Ja, das ist auch eine längere Geschichte. Und zwar lernte ich damals die Margot Mahler kennen, eine damals wirklich sehr bekannte Schauspielerin im süddeutschen Raum. Und die kam eines Tages und sagte, du, ich war heute im Studio, ich habe eine Single aufgenommen. Sag ich, du, das ist ja wahnsinnig interessant. Das würde mich auch interessieren. Da sagt sie, ja du, also da würde ich einfach mal meinem Produzenten mal Bescheid geben und der kann sich ja mal bei dir melden und vielleicht mal was ausprobieren. Und so war es dann auch tatsächlich. Das war damals Gox Seidel, für viele also eher unbekannt, aber er war der Entdecker von Niki und hat damals für sie eben auch den Titel geschrieben, Servus, mach's gut.
Das war ja
ihr erster großer Hit. Dann kam aber schon in der Zwischenzeit Virgin Records und schnappte sie ihm weg und hat sie sofort unter Vertrag genommen. Und deswegen hat er dann eben mit Niki eben nicht mehr zusammengearbeitet. Er hat dann ein paar Sachen mit mir ausprobiert, kam dann irgendwann und sagte, du, ich habe jetzt alles probiert, habe alles weggeschickt, habe aber keine Nachricht bekommen, ich kann leider nichts für dich machen. Dann habe ich mir gedacht, naja, ist ja nicht so schlimm, ich habe mir da auch gar nichts ausgemalt. Und irgendwann rief die Margot dann an und sagte, du, bring deine Sachen mit. Ich hatte dann auf eigene Faust im Studio hatte ich dann, gab es damals so Langspielplatten von der Hansa, da waren immer die neuesten Songs und Schlager drauf, wo man eben Playback dazu singen konnte. Und da habe ich damals dann im Studio den Titel Rocky von Frank Farian aufgenommen.
Okay.
Und dann sagte die Margot, komm, nimm deine Sachen mit, heute kommt jemand vom Bayerischen Rundfunk. Ja, und tatsächlich konnte ich dann da meine Sachen vorstellen. Also der Bayerische Rundfunk hat schon für mich auch eine große Bedeutung. Und somit kam ich dann eben auch mit Jean Frankfurter und Irma Holder damals zusammen. Mhm. Wir haben dann 88 den ersten Song produziert. Das war so ein kleiner Achtungserfolg. Und 89 ging ich dann schon zum Grand Prix der Volksmusik. Ja.
Und da gab es dann auch den ersten richtigen Plattenvertrag, ne? 89,
das war dann der erste Plattenvertrag, damals bei Dino Records. Mhm. Und nach einem Jahr schon hat mich Virgin dann da rausgekauft aus diesem Vertrag. Mhm. Und ich kam somit auch zu Virgin Records, die ja eigentlich mehr Internationales hatten als Nationales. Aber da entstand dann eben auch die Verbindung und die Freundschaft zu Niki. Ja, und auch gleich die erste Platte, die ich damals bei Virgin machte, war ein Riesenerfolg und hat mich quasi da weiter in diesen Olymp gehoben dann.
Also wie, das ist wie so ein Märchen irgendwie, ne?
Man kann's
vom Koch
selber,
zum Schlagerstar.
Man kann's
wie
nicht
lange
glauben.
Waren Sie denn da noch Koch? Haben Sie dann mit dem Plattenvertrag diesen Job gekündigt?
Ich habe dann 89 im Januar meinen ersten Plattenvertrag gehabt. Im April war ja die Vorentscheidung zum Grand Prix. Mhm. Die ersten 5 gingen dann weiter in die Endausscheidung und ich hatte den 4. Platz belegt, mit dem ich nie gerechnet hätte und war somit in der Endausscheidung. Dann habe ich noch bis zum Sommer hin gearbeitet in meinem Job, weil am 1. Juli war dann die Endausscheidung in Linz in Österreich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss dann eine Entscheidung treffen, weil ab dem April, wo ich dann quasi für ein größeres Publikum schon sichtbar wurde, habe ich also innerhalb von ein paar Monaten meinen ganzen Jahresurlaub schon aufgebraucht gehabt, weil ich so viele Auftritte schon hatte, dass ich wusste, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und wenn das so ist, dass ich weit vorne lande, dann entschließe ich mich, vielleicht dann mit der Musik eben weiterzumachen.
Hat das sehr viel Mut erfordert, diese Entscheidung?
Also für mich eigentlich nicht so im Nachhinein, muss ich sagen, weil ich habe damals mit einem Punkt Unterschied, zum ersten Platz habe ich den 2. Platz belegt.
Wow.
Und das war für mich natürlich ein Riesensprungbrett. Und dann weiß ich bloß nur, dass mein Vater sagte, du spinnst doch, du kannst doch jetzt nicht wegen sowas, kannst du doch nicht diese Planstelle bei der Münchner Rückversicherung da aufgeben, du bist ja völlig wahnsinnig. Ja. Und meine Mutter sagte, nee, das machst du jetzt, diese Chance musst du jetzt beim Schopf packen.
Toll.
Ja, und da war sie also wie eigentlich das ganze Leben lang immer eben auch damals schon an meiner Seite.
Hat einfach an sie geglaubt, ne? Und hat ihnen Zuversicht.
Ja, sie hat total an mich geglaubt.
Super.
Die hat total an mich geglaubt, was mein Vater nicht, also überhaupt nicht tat.
Ja. Aber Hauptsache ein Elternteil ist dann der Raketenantrieb, Herr Lindner?
Da war ich natürlich unheimlich dankbar auch dafür, dass meine Mutter da immer an meiner Seite war. Wir haben dann später natürlich gesagt, ja, schau mal, es war genau richtig.
War die goldrichtige Entscheidung. Mhm. Können Sie sich eigentlich noch erinnern an den Moment, an dem Sie verstanden haben, ich bin jetzt wirklich ein Mensch, der berühmt ist? Also ich werde erkannt auf der Straße, wenn ich in ein Restaurant gehe, schauen mich die Leute an und tuscheln so ein bisschen. Wissen Sie noch, wann das war?
Ja gut, das ging natürlich damals sehr, sehr schnell. Mhm. Und dadurch, dass man in den Medien unheimlich viel vorkam, ist man quasi über Nacht bekannt geworden auch. Und mir war das natürlich dann schon sehr schnell klar und auch bewusst, dass die Leute sich dann umdrehen, dass sie dann irgendwie tuscheln oder am Anfang war das irgendwie schon also ein bisschen schwierig für mich.
Ja,
auch,
Sie sind ja auch eher ein schüchterner Typ nach wie vor. Ne? Sie sind jetzt nicht so ein total extrovertierter Partyhase.
Nee, also das war schon eher komisch. Ich kann mich noch erinnern, als ich so meine ersten Autogrammkarten damals unterschrieben habe, dass das ein wirklich komisches Gefühl war. Aber man hat sich da sehr, sehr schnell dran gewöhnt, auch an diese neue Identität. Ja, das ging dann ziemlich flott. Dazu muss ich sagen, dass alles sich unglaublich überschlagen hat damals, dass man selber manchmal irgendwie gar nicht mitkam und es gar nicht richtig begreifen konnte, so dass man irgendwie in diesem Strudel mitgeschwommen ist, ob du jetzt wolltest oder nicht und du kamst eigentlich gar nicht richtig zum Nachdenken.
Aber war es auch mal zu viel in einem Moment?
Ja, also es waren schon Momente dabei, wo man eben dachte, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, das war damals auch noch so ein bisschen anders, weil der Star-Kult war da in den 90er Jahren noch schon ein anderer, wie es heute oft der Fall ist. Und da weiß ich nur, bei manchen Auftritten musste dann irgendwie die örtliche Feuerwehr geholt werden. Ja, die mussten da anrücken, weil die Leute so verrückt waren, dass man als Veranstalter keine andere Möglichkeit mehr sah, als jetzt halt irgendwie die Feuerwehr zur Hilfe zu bitten, um die Menschenmassen irgendwie zurückzuhalten.
Also das ist ja auch so schön, finde ich, in dem Schlagerbusiness, dass die Leute immer so Blumen nach vorne bringen und sowas. Ist das immer noch so?
Ja, es kommt jetzt eher seltener vor.
Aber also früher war das ganz oft, oder?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Ich hatte dann, und es war ja gerade damals auch die Zeit, wo ja die Maueröffnung war und wir hatten ja plötzlich ein so großes Publikum mehr, das wir bespielen konnten. Und so waren wir auch natürlich sehr viel in den neuen Bundesländern unterwegs. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals in Cottbus an einem Sonntag spielte und diese Veranstaltung war im Nu ausverkauft mit 2000 Plätzen. Man hatte dann für den Nachmittag noch eine Zusatzgeschichte eingebaut und auch die war also komplett ausverkauft. Ich habe also 2 Konzerte an einem Tag gegeben damals, was schon sehr mühsam war, aber an diesem Tag habe ich ungefähr 360 Blumensträuße gekriegt.
Oh Gott.
Wir haben dann irgendwo einen Raum oder mehrere Räume gesucht, wo wir nur diese Blumen unterbringen konnten.
Aber so ein Zuspruch, ist das nicht extrem schön?
Ich meine, das war natürlich, das war wirklich also ein großes Kompliment und das vergisst man einfach nie sowas. Und das hat mich unheimlich gefreut, obwohl es mich dann auch ein bisschen gestresst hat, weil du musstest ja jetzt...
Wohin mit den Blumen?
Ja, du musstest dir jetzt überlegen, was machen wir denn jetzt damit? Ja. Und somit haben wir dann alle Einrichtungen, alten Einrichtungen und abgefahren, Krankenhäuser, wo wir überall diese Blumen verteilen konnten.
Das haben Sie selber gemacht?
Ja. Also da war ich natürlich nicht alleine, sondern auch mein gesamtes Team. Ja. Und das haben wir dann eben auch alles organisiert. Mhm. Aber das sind so Sachen, die vergisst man einfach nie. Und das ist schon eine große Wertschätzung, die man dann so entgegennimmt. Mhm. Ja.
Jetzt gehen wir mal ins Jahr 1999. Da haben Sie sich im Familienkreis geoutet bei Ihren Eltern. Das ist jetzt 25 Jahre her. Wow. Wie haben denn Ihre Eltern damals eigentlich reagiert?
Gut, also bei meinen Eltern hatte ich mich schon viel früher geoutet.
Ach, das war schon früher?
Ja. Okay. Und später dann natürlich in diesem Musikbusiness war es natürlich so, dass das gesamte Umfeld das auch wusste. Nur man war immer angehalten, nachdem ich also natürlich so aus einer konservativen Ecke kam mit der Volksmusik, wo man dann eben von der Firma aus sagte, von der Plattenfirma aus oder auch vom Produzenten aus, nee, also bitte nie drüber reden und dies und jenes und der große Erfolg ist ja da und ja, also man durfte da nicht drüber sprechen. Das war natürlich für mich nicht so ganz einfach.
Weil Sie haben ja mit einem Mann schon gelebt, oder? Zu der Zeit auch.
Ja, zum späteren Zeitpunkt dann, ja klar, auch eigentlich mehr oder weniger jetzt in unserem ganzen Umfeld auch sehr öffentlich.
Ja. Aber eben nicht in der Bild-Zeitung.
Nicht in der Bild-Zeitung.
Noch nicht, das kam dann erst.
Ja, und das war natürlich dann so eine Sache, die unfreiwillig passierte, als es dann in der Bild-Zeitung stand, Patrick Lindner Doppelpunkt, ich bin schwul. Und das war halt in dem Sinne sehr schwer für mich, weil ich damals, gerade in diesen Anfangsjahren, war ich der Schwiegermutterliebling schlechthin. Mhm. Ich war also gehandelt wie Sascha Hehn eigentlich, zu dem Zeitpunkt damals. Und dann stand eben sowas in dieser Boulevard-Tageszeitung.
Ganz kurze Zwischenfrage, haben die Ihnen vorher Bescheid gegeben, dass Sie damit rausgehen?
Nein.
Das haben Sie auch aus der Zeitung erfahren?
Ich habe das so aus der Zeitung erfahren. Mhm. Der Vorläufer war der, dass wir damals ein 10-Seiten-Interview in der Amica gaben.
Mit der Sandra Maischberger war das Interview.
Die Sandra Maischberger war damals eben meine Interviewpartnerin. Damals kannte man Sandra Maischberger in dem Sinne noch nicht so in der Öffentlichkeit. Ja, und dann haben wir eben dieses Interview gemacht. Und als dann diese Zeitschrift rauskam, an dem Tag stand das dann eben ganz groß in dicken Zeilen auf der Bildzeitung.
Aber im Interview haben Sie das nicht so gesagt.
Nein, im Interview haben wir zwar den Satz, glaube ich, gesagt, ja gut, es gibt Momente, wo wir 24 Stunden am Tag zusammen sind. Mhm. Ja, so war der Satz. Okay. Und dann hat man daraus eben irgendwie das so gemacht. Ich habe mit Sandra da bis heute nie drüber gesprochen, weil wir uns auch da, glaube ich, seit damals überhaupt nicht mehr gesehen haben. Mhm. Aber so wie es hieß dann, ist sie ja vorher bei der Bild-Zeitung, glaube ich, auch gewesen. Und man hat natürlich da irgendwie auch geschaut, dass diese Amica dann auch sehr gut promotet war.
Verstehe.
Na, und ja, wie es halt oft so ist, aber genau kann ich es nicht sagen. Auf jeden Fall war es dann raus.
Und ihr Leben hat sich über Nacht verändert, ne? Kann man sagen erstmal.
War es wie ein Schlag ins Gesicht und die Leute, ganz viele haben sich natürlich dann abgewendet und dann erlebt man so eine Zeit, die man eben so nicht erleben möchte.
Auch Freunde?
Ja, also die wirklich waren nicht, aber man hat dann schon im Endeffekt sehr genau gewusst, wer zu einem steht und wer nicht. Mhm. Auch im Nachhinein viele Kolleginnen und Kollegen, die man dann noch mehr geschätzt hat im Nachhinein als vorher. Und in dem Moment weiß man ja nicht, was passieren wird. Du stehst ja da und kannst nicht sagen, wie sieht's morgen aus, wie sieht's nächste Woche aus. Bleiben jetzt irgendwie die Nachfragen, bleiben die aus? Was wirklich zu sehen war, ist, dass also die Tonträger sich dann sehr stark reduzierten.
Mich macht das richtig wütend. Ich meine, auch wenn es schon so lange her ist, aber trotzdem, dass es wirklich eine Rolle spielt, wen man liebt.
Es war natürlich noch eine andere Zeit damals, ja.
Aber trotzdem, da war ich auch schon erwachsen.
Ja.
Und man muss mal ehrlich sein, Herr Lindner, es ist ja in vielen Bereichen, gut, im Showbusiness, in der Politik, ist es mittlerweile einfach schon normaler, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dass ein Mann oder homosexuell ist oder eine Frau lesbisch, keine Ahnung. Mhm. Aber sie müssen doch nur in Profisport gehen. Fußballmannschaften. Ja, ja. Welcher Fußballprofi stellt sich denn in seiner aktiven Laufbahn hin und sagt, ja, ich liebe Männer?
Ja, gut. Na? Das ist natürlich auch irgendwo in gewisser Weise verständlich. Insofern, dass man sagt, okay, ich bin eh einer, der sagt, es ist jedem selber irgendwie überlassen, darüber zu reden in aller Öffentlichkeit oder eben nicht. Es geht ja eigentlich auch niemandem was an.
Nein, absolut nicht.
Auf der anderen Seite jetzt so im Profisport ist es natürlich auch klar. Da gibt es so viele Sponsorengelder, so viele Werbeverträge in Millionenhöhe.
Aber doch trotzdem schrecklich, dass das daran hängt dann,
es
oder?
Es ist natürlich schrecklich. Ich bin ja damals wahnsinnig dankbar eigentlich dann im Nachhinein gewesen. Mhm. Dass ich einfach eben mein Leben so leben konnte, wie ich es immer leben wollte.
Also es war eine Erleichterung, weil sie kein Versteck spielen mehr
mussten. Im Endeffekt habe ich zwar mein Lehrgeld dafür bezahlt oder viel Geld eben hinten gelassen, aber ich konnte mein Leben leben. Und das war mir eigentlich im ersten Moment noch nicht so bewusst, aber im Nachhinein war es mir viel, viel mehr wert. Und aus heutiger Sicht war ich natürlich auch für viele irgendwo so ein gewisses Vorbild oder ein Beispiel geworden, ja, für viele junge Menschen auch, die mir dann schrieben und sagten, Herr Lindner, ich muss Ihnen diesen Brief schreiben jetzt, denn es hat mich so wahnsinnig beschäftigt und ich sitze jetzt wieder mal mit meiner Oma auf der Couch und wir schauen ihre Fernsehshow, ja, und dann sagt meine Oma zu mir, weißt du, mir ist es ganz egal, was die Zeitungen schreiben und was die Leute reden. Ich schaue ihn einfach gern an und ich sehe das immer gern, was er macht und ich höre auch seine Lieder gern. Ja. Und dann schrieb er mir das in dem Brief und schrieb mir, und da habe ich gewusst, wie meine Oma drüber denkt, über solche Geschichten. Ja. Und dann habe ich mich getraut, mich bei ihr zu outen und habe mit ihr darüber sprechen können. Und dann habe ich mir gedacht, schau mal an, das ist doch ein Wahnsinn.
Ja.
Durch diese Sache jetzt ist es so, dass sich viele Menschen eben irgendwie da was trauen. Und das war es allein
so
schon wert.
So funktioniert es einfach, das stimmt schon. Das also ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass die Bild-Zeitung das gut gemacht hat, weil sowas tut man nicht.
Nein.
Aber es ist ja schön, wenn Sie dann rückblickend sagen, Sie können andere Menschen inspirieren,
auch
rauszugehen.
Ich hatte dann ein gutes Gefühl dabei.
Ja,
doch.
Das ist gut. Sie haben ja dann auch einen kleinen Jungen adoptiert, ne, mit Ihrem damaligen Partner. Mhm. Der 8 Wochen war der alt? Monate?
Wie alt war er? 7 Monate war er, als er nach München kam.
Ein kleines Baby, aus einem russischen Kinderheim. Mhm,
ja.
Und der ist dann bei Ihnen aufgewachsen, ein erwachsener Mann mittlerweile natürlich.
Ja. Mhm.
Und ist der in Ihre Fußstapfen getreten?
Ja, aber in den ersten Beruf. Eher.
Koch?
Nein, er ist nicht Koch, er ist in die Hotellerie gegangen.
Ah ja.
Ja.
Ach, schön.
Und hat Hotelkaufmann gelernt und ist seit der Zeit jetzt in Berlin, hat im Adlon gelernt. Und, lebt so sein eigenes Leben.
Und Sie sind stolzer Papa.
Ja, also wir haben im Moment eher weniger Kontakt, aber ja, es ist eben so, ich meine, wir sind eine Patchwork-Familie. Mhm. Peter hat ja auch einen Sohn, der also jetzt 15 Jahre in London arbeitete.
Ihr jetziger Partner ist
ja,
das.
Ja, mhm. Genau. Und mittlerweile ist er in Dubai. Also die Kinder sind so verteilt.
Verstreut.
Und verstreut und leben so ihr eigenes
ja,
Leben.
Ja, das ist doch aber gut so, oder?
Ja, das ist gut so. So soll es ja eigentlich auch, so soll's ja auch, eigentlich auch sein. Und wir haben also quasi in dem Moment, wo alle dann irgendwie Flücke waren, haben wir natürlich einen neuen Lebensabschnitt auch begonnen, mhm. wo wir gesagt haben, jetzt sind wir frei. Ja, mhm. Am Anfang war ja meine Mutter dann noch irgendwie so, dass wir uns noch sehr um sie gekümmert haben. Aber ja, und dann waren wir frei. Und dann ist es, glaube ich, für viele Eltern schön, mhm. wenn man dann wieder irgendwie sich nur um die eigene Sache kümmern muss.
Und ja. Vor 4 Jahren haben Sie Ihren Partner ja auch geheiratet. Mhm. Der Pfarrer Schießler, der großartige Pfarrer Schießler hat ja. Sie getraut in ja. München. Ist es dann so richtig in der Kirche?
Ja, ja, das ja. war in der St. Maximilianskirche. Damals war ja der Rainer Maria Schießler dann noch tätig. Mhm. Und der Oberbürgermeister Dieter Reiter, mit dem wir also sehr lange schon bekannt sind, der hat uns also auch standesamtlich getraut. Und somit war es ein wahnsinnig unvergesslicher und schöner Tag. Ich habe Peter kennengelernt am 10.10.2010 und wir haben geheiratet am 10.10.2020.
Da kann nichts ja. mehr schiefgehen mit dem Hochzeitstag, Herr Lindner. Und weil Ihnen das Thema natürlich sehr am Herzen liegt, haben Sie die Patrick-Lindner-Stiftung gegründet. Mhm. Die macht sich für Gleichstellung stark. Welche Projekte unterstützen Sie denn damit zum Beispiel?
Also die Patrick-Lindner-Stiftung ist an die Regenbogen-Stiftung hier in München angeschlossen mhm. und kümmert sich aber um junge Menschen. Also die Regenbogenstiftung ist quasi so ab 27 dann mhm. für die Generationen zuständig. Und ich habe damals eben gesagt, mir ist das, liegt das wahnsinnig am Herzen, weil wir zum damaligen Zeitpunkt erfahren haben, dass es immer noch viele junge Menschen gibt in unserer heutigen Zeit, die damit nicht umgehen können, wenn sie merken, mit mir ist irgendwie was anders. Und es gibt leider Gottes heute noch immer eine hohe Suizidrate mhm. unter Jugendlichen, die uns einfach schockiert hat. Mhm. Wo wir gesagt haben, nee, das kann nicht sein. Gott sei Dank gibt es ja heute viele Einrichtungen und da ist München also eine Vorzeigestadt, muss man sagen, für Leute, die irgendwo Anschluss suchen, die irgendwo auch Hilfe brauchen, die mit irgendjemandem auch mal über dieses Thema reden müssen. Und dafür steht eben auch die Stiftung. Mhm. Wir arbeiten sehr eng mit der Diversity hier in München zusammen. Junge Leute, die ehrenamtlich eben auch da beschäftigt sind in ihrer Freizeit und sich eben da großartige Gedanken machen über gewisse Projekte, die man machen kann. Mhm. Eben ein ganz tolles Projekt ist ein Schulprojekt, wo sie eben in die Schulen gehen, was am Anfang wahnsinnig schwierig war. Und heute ist es aber eher umgekehrt, dass die Schulen eben auch die Diversity anfragen und sagen, bitte kommt mit eurem Projekt, wir brauchen euch hier.
Ja.
Und das ist wirklich ganz fabelhaft, wie die das sich so ausgedacht haben. Mhm. Nicht so mit der Brechstange, sondern mit ganz ausgeklügelten Sachen, mhm. mit dem die da also in die Schulklassen gehen. Und das ist ganz, ganz toll. Also
ganz
es hat mich auch
Arbeit.
Wahnsinnig nicht beeindruckt. Ja. Und da ist eben die Stiftung auch mit dabei, finanziell da zu unterstützen, wenn jetzt große Veranstaltungen hier in München sind, große Sportveranstaltungen, wo eben Diversity sagt, wir bräuchten da eben auch einen Stand, aber wir haben leider kein Geld und da tritt dann
da
eben die Stiftung ein.
100.000 Euro haben Sie letztes Jahr gesammelt bei einer Gala. Ne?
Ja.
Boah, das ist eine Menge. Nicht schlecht. Sie nutzen Ihren Namen für was Gutes. Das gefällt mir gut.
Ja.
In Ihrem Lebenslauf haben wir ja auch gehört, mein Wunsch für die Zukunft, noch lange auf der Bühne stehen und in die glücklichen Gesichter meines Publikums schauen. Und das tun Sie auch. Sie sind ja gerade auf Tour, auf großer Schlagerhitparade zusammen mit Bernhard Brink, mit der Peggy March und mit der Claudia Jung. Mhm. Und bei der Giovanni Zarella Show sind Sie auch dabei. Ne? Da ist jetzt Anfang Mai Aufzeichnung. Also es läuft bis heute ziemlich gut, Herr Lindner. Ne?
Ja, also darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man wirklich so viele Jahre, Jahrzehnte in diesem Geschäft so bestehen darf. Aber ich glaube, es war auch immer wieder irgendwie so ein Geben und ein Nehmen zwischen dem Publikum und mir und auch meinen Fans, wo man schon irgendwo immer gespürt hat, da ist was. Mhm. Ja, da sind wir füreinander da und das ist einfach auch schön.
Ja. Ja. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ach Gott, im Endeffekt muss ich sagen, würde ich alles nochmal so machen, wie ich es auch gemacht habe. Und diese Höhen und Tiefen, ich glaube, die gehören zu jedem Leben dazu. Also man weiß es ja im Vorfeld nie. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer irgendwie man selbst bleibt und dass man sich selber irgendwie treu bleibt und an sich selber glaubt. Ich glaube, das würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen.
Ja. Schön. Und im Oktober dann wieder im Pflegeheim?
Ja, ja, auf alle Fälle. Der Termin, ist, glaube ich, gerade in Planung.
Toll.
Und da freue ich mich wie jedes Jahr drauf.
Finde ich toll. Vielen Dank, dass Sie heute da waren bei uns. Patrick Lindner.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.